RDR 5 Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger.
Mein Gast in der Redezeit hat gerade ihren Job als Chefärztin an der Medianklinik in Heiligendamm gekündigt. Und warum? Weil sie sich selbstständig machen will. Im Oktober wird sie ein eigenes Institut für die Erforschung von Long-Covid in Rostock gründen. Und sie gilt schon als eine der führenden Expertinnen für diese, wie sie sie nennt, neue Volkskrankheit. Guten Morgen, Dr. Jördis Frommhold.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ihre Begegnung mit dem Phänomen Long-Covid ist also eine tiefgreifende gewesen, wenn Sie eben das Berufsleben so verändern. Wann sind Sie selbst damit in Berührung gekommen?
Also wir haben ja den ersten Patienten nach einer Covid-19-Infektion am 14.04.2020, das war der Dienstag vor Ostern, vor 2 Jahren aufgenommen. Und ich kann mich wirklich noch ganz genau an diesen Moment erinnern. Damals war es ein Patient, der sehr, sehr schwerst akut erkrankt war. Aber schon im Sommer 2020 folgten dann relativ auf dem Fuße auch die Patienten, die wir jetzt als klassische Long-Covid-Patienten bezeichnen. Also Patienten, die eigentlich sehr milde Akutverläufe haben und dann aber trotzdem langwierige Folgeschäden entwickeln. Und das ist wirklich eine Patientin gewesen, die schon relativ alt war, also über 80. Ihr Mann noch älter, hatte einen schwersten Verlauf. Und die alte Dame kam aber überhaupt nicht aus dem Knick. Und ihr Mann war aber sehr, sehr schnell wieder mobil. Und da fiel uns eben schon auf, Mensch, es gibt möglicherweise unterschiedliche Folgen von Spätfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung.
Aber gerade bei einer älteren Dame, wie und wann wurde Ihnen klar, dass es sich dabei um einen Long-Covid-Verlauf handelt?
Mir war gerade dieser Vergleich dieser beiden Patienten sehr auffällig. Der ältere oder noch ältere Herr, über 90 Jahre, hatte wirklich einen schwersten Akutverlauf, war lange auf der Intensivstation gewesen. Wir haben viele darum gebangt, ob er überhaupt überleben würde. Und natürlich musste er sich erstmal wieder aufrappeln, hat eine Frührehabilitation bekommen, aber kam dann relativ klapprig noch zu uns, aber ließ sich sehr, sehr schnell mobilisieren. Seine Frau dagegen, eigentlich ein bisschen jünger, eigentlich ein milder Verlauf, lag dann mit ihren Erfolgen sozusagen so ein bisschen hinter ihm doch zurück. Und das hat mich erstaunt. Und dann habe ich immer weiter darauf geachtet, ob sich diese Erfahrungen wiederholen. Und das war dann tatsächlich so. Und das kam zunehmend. Und jetzt ist es unser Hauptpatienten gut. Patienten, die eben akut milde Covid-19-Infektionen hatten, aber dann doch Spätfolgen entwickeln, die sich nicht so einfach mehr behandeln lassen.
Und diese Spätfolgen sind zahlreich, fast so zahlreich, dass ich mich frage, wie man überhaupt das in eine Diagnose packen kann.
Das ist tatsächlich so. Also wir haben es bei Long-Covid mit bis zu 200 unterschiedlichen Symptomen zu tun und in unterschiedlichster Konstellation. Da kann man sich vorstellen, welche Masse an Möglichkeiten sich daraus ergibt. Wichtig ist, dass wir gewisse Cluster beschreiben, also Symptome, die sehr häufig vorkommen, die auch bei vielen Patienten vorkommen. Und was natürlich auch wichtig ist, dass wir bei so einer Masse von Symptomen auch andere Ursachen ausschließen müssen. Also nur als Beispiel, wenn jemand über Brustschmerzen klagt oder über Luftnot, zum Beispiel beim Treppensteigen, was ein ganz typisches Symptom von auch Long-Covid-Patienten ist, muss ich natürlich vorher schauen, dass es nicht doch eine Lungenerkrankung ist oder sich möglicherweise ein Herzinfarkt dahinter auch verstecken kann. Also man merkt schon, wir brauchen viel Umgebungsdiagnostik. Bei diesen Untersuchungen kommt meistens nichts Wegweisendes heraus und die Patienten haben aber trotzdem ihre Beschwerden, die dann auf eine Long-Covid-Symptomatik hindeuten.
Jede Antwort bei diesem Thema, glaube ich, löst sofort neue Fragen aus bei auch vielen, die gerade rätseln. Kommt das noch auf Sie zu oder haben Sie schon etwas davon? Deshalb, wenn Sie sagen, Cluster an Symptomen, vielleicht können Sie ein, zwei, drei größere Cluster mal beschreiben. Was gehört denn dazu?
Ja, gerne. Also ganz, ganz typisch klagen Patienten und Patientinnen über diese häufig beschriebene Fatigue, also diese massive Erschöpfung. Und das ist eben keine Erschöpfung nach dem Motto, ich habe heute mal keine Lust oder ich bleib mal auf dem Sofa liegen, sondern das ist diese Erschöpfung, die ist so einschneidend und so bleiernd, dass kein normaler Tagesablauf damit möglich ist. Und vor allem, was noch erschwerend hinzukommt, auch kleinste Belastungen, also wirklich nur mal vielleicht kurz vor die Tür gehen, wenn überhaupt, oder auch nur das Zähneputzen morgens werden schon zu einer riesen Herausforderung und verschlechtern auch manche Symptome durchaus noch. Dann gibt es diesen ganz großen Bereich Belastungsluftnot, keine Treppen steigen können, weil die Luft fehlt, aber auch so ein Schmerzen und Brennen im Brustbereich. Da kann man sehr gut selber auch mit verschiedenen Möglichkeiten im Bereich Atemtherapie arbeiten. Was noch häufig bei den Patienten auffällt, sind neurologisch-kognitive Einschränkungen, also Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen. Patienten stehen vorm Einkaufsregal, wissen aber gar nicht, was sie kaufen wollten. Oder ich erinnere eine Patientin, eine Dialysekrankenschwester, die leider ihre Wohnung überflutet hat, weil sie vergessen hatte, den Wasserhahn angemacht zu haben. Und die Patientin ist 40 Jahre alt und wie gesagt, eigentlich Dialysekrankenschwester. Oder aber auch massiver Haarausfall kommt häufig vor, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, also eine Vielzahl von Symptomen, die da auf uns zukommen.
Das heißt, dieses Virus, ja, oder was genau löst denn diese ganz verschiedenen Symptome aus? Also man könnte ja jetzt ja vermuten, nach einer Erkrankung bleiben Viren vielleicht im Körper und suchen sich noch Schwachstellen. Andere sagen ja, es hat was mit der körpereigenen Abwehr zu tun.
Richtig, also aus unserer Erfahrung heraus und wir haben, oder ich habe das große Glück, dass wir in Heiligendamm viele Patienten behandelt haben, mittlerweile über 5000, gibt es verschiedenste ursächliche Ansätze. Auf der einen Seite, wie Sie richtig sagen, ist eine Überlegung, dass minimale Bestandteile des Virus in Zellen des Körpers überleben sozusagen, nicht mehr nachweisbar sind, aber trotzdem noch persistieren und dann so zu einer chronischen Entzündungsreaktion führen und immer wieder so Entzündungsreaktionen und auch verstärkte Gerinnungsstörungen im gesamten Körper anfeuern können. Die andere Überlegung ist, und das kennen wir auch von anderen Infektionskrankheiten, zum Beispiel nach einer EBV-Infektion, also dem pfeifrischen Drüsenfieber, um jetzt nur eine zu nennen, gibt es ähnliche Symptome, so postinfektiöse Symptome. Und da ist es so, dass während der Akutinfektion der Körper eben nicht nur die guten, die hilfreichen Antikörper bildet, sondern dass sich auch so fehlgeleitete Antikörper entwickeln können, sogenannte Autoantikörper. Und diese persistieren und bleiben auch nach der Infektion in unserem Körper vorhanden und können praktisch an jedem Organ Entzündungsreaktionen hervorrufen. Und das ist, wie gesagt, nichts Neues in der Medizin, sondern das kennen wir schon von vielen anderen Erkrankungen auch. Eine dritte Erklärung, nicht für alle Symptome, aber für manche, ist durchaus im Bereich des Lebensstils zu suchen. Zum Beispiel, wenn ich eine akute Infektion habe, jetzt aktuell, macht es absolut Sinn, schon währenddessen auf die richtige Atemtechnik zu achten, bewusst Atemübungen zu machen. Wer zum Beispiel Yoga macht, ist da ganz weit vorne oder auch andere Entspannungsübungen können gut helfen. Aber auch, wenn ich dann die Erkrankung ausheilen oder wenn die Erkrankung ausgeheilt ist, vorsichtig wieder in den Alltag starten, nicht gleich mit 140% wieder loslegen, sondern wirklich Achtsamkeit üben. Das sind ganz, ganz wichtige Bausteine.
Jetzt sind wir schon bei der Therapie und das sind ja auch ganz wichtige Hinweise. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich würde noch einmal gerne auf die Fatigue auch gucken. Sie haben ja Erklärungsansätze gerade schon allgemeiner Art gesagt. Können Sie erklären, wie es zu dieser Fatigue kommt, zu dieser unglaublichen Erschöpfung?
Also die Fatigue ist ja auch ein Symptom, was wir auch schon vor Covid-19 hatten, was aber leider immer sehr verkannt wurde. Also das chronische Fatigue-Syndrom oder die ME/CFS, davon sind Hunderttausende Menschen ebenfalls betroffen. Und da ist es häufig so, dass eben eine vulnerable Situation, also zum Beispiel, wenn man viel Stress hatte, emotionaler Art oder aber auch andere belastende Ereignisse oder einfach auch viel gearbeitet hat. Und dann kommt ein auslösendes Moment hinzu, also zum Beispiel eine Virusinfektion. Da gibt es verschiedene Viren oder auch manche Bakterien, die da ursächlich sein können. Und wenn diese beiden Situationen zusammenkommen, dann verändern sich die Prozesse im Körper und es entstehen diese Fatigue-Symptomatiken.
Weil der Körper dann nicht mehr genug Energie produziert?
Nee, wir gehen davon aus, dass auch hier autoimmunologische Prozesse eine Rolle spielen können, aber auch, weil sich Hormone verändern zum Beispiel. Und da ist es eben wichtig, dass wir erkennen, das ist jetzt nicht nur ein Problem nach Covid-Infektionen, sondern wir hatten das früher durchaus auch schon. Allerdings hat nicht jeder Long-Covid-Patient automatisch eine Fatigue, sondern es gibt auch Long-Covid-Patienten, die zum Beispiel in Anführungsstrichen nur kognitive Einschränkungen haben oder Gelenk- und Muskelschmerzen und die keine Fatigue haben.
Gemeinsam Long-Covid und Fatigue ist das Unverständnis. Beide haben dieses Unverständnis, auch die Fatigue hatte vorher auch schon damit zu kämpfen und ich glaube, sie haben auch jetzt die Erfahrung gemacht und das hat sie auch motiviert, noch mehr zu forschen und das mehr in ihre Arbeitswelt eben in den Mittelpunkt zu stellen, dass eben die Betroffenen ja eigentlich am Anfang gar nicht gehört wurden.
Genau, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Also gerade so im Sommer 2020, da gab es praktisch keine Akzeptanz für Long-Covid-Patienten. Und das wandelt sich zum Glück, muss man wirklich sagen, es tut sich was. Aber für jeden Einzelnen ist es immer noch so, dass durchaus auch noch Hürden da sind. Das darf man nicht vergessen. Also zum Beispiel die Akzeptanz für das Krankheitsbild am Arbeitsplatz oder aber auch bei manchen ärztlichen Kollegen. Oder wenn viele, auch gerade junge weibliche Patienten, als psychosomatische Erkrankungen regelrecht abgestempelt werden. Das ist schon schwierig. Es ist nicht so, dass natürlich auch bei dieser Vielfalt an Symptomen auch Existenzängste, Depressionen, Panikattacken hinzukommen können. Ich glaube, das ist jedem völlig verständlich, wenn man sich vor Augen führt, ich bin vielleicht Mitte 30, habe mein ganzes Leben eigentlich noch vor mir, habe mich darauf eingerichtet und auf einmal muss ich alles umstellen und bin möglicherweise auch von einer persönlichen Armut oder betroffen, weil ich einfach nicht mehr arbeiten kann. Und da denke ich, ist es völlig legitim, da auch Ängste oder auch Depressionen zu entwickeln.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann so hart getroffen ist, auch mit einem Fatigue-Syndrom und dann aber vor Ihnen sitzt und dann auch Verständnis erfährt, dass das einiges lockert und löst.
Auf jeden Fall. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das war gerade so Ende 2020, Anfang 2021, wo Patienten wirklich in die Klinik kamen bei uns und zur Anamnese und zum Aufnahmegespräch kamen und auf einmal weinten die los. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und dann sagten aber viele, sie fühlten sich einfach so erleichtert, dass sie sich nicht ständig erklären mussten oder nicht ständig rechtfertigen mussten, sondern dass sie einfach in ihrem Dasein, in ihrer Erkrankung einfach erstmal akzeptiert wurden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch als Gesellschaft auf die Fahne schreiben sollten. Es sind Menschen, die nicht krank sein wollen, sondern die sind krank, die sind arbeitsunfähig, im schlimmsten Fall erwerbsunfähig. Und wir müssen gucken, wie wir diese Betroffenen unterstützen können und keine Vorhaltungen machen. Und die Krankheitsakzeptanz auf allen Seiten ist das Allerwichtigste.
Aber vielleicht ist das ein gesellschaftliches Problem, das über Long-Covid hinaus weist, also eine Gesellschaft, wo die Leistung und die Leistungsfähigkeit einfach ganz oben steht.
Auf jeden Fall. Ich denke, ein großer, vielleicht nicht unbedingt ursächlich, aber ein großer Zusammenhang besteht schon mit unserer doch ausgeprägten Leistungsgesellschaft, weil viele meiner Patienten waren vor ihrer Erkrankung wirklich absolute Rackerer. Die haben wirklich Hochleistungen erbracht in allen möglichen Bereichen, auch gerade also im sportlichen, im emotionalen, im körperlichen Bereich, aber auch natürlich im geistigen Bereich. Und wenn man denen sagt, Mensch, du musst jetzt einfach auch mal 2-3 Schritte zurück machen, wir müssen Erholungsphasen einplanen, wir müssen aufs Pacing achten, also ressourcenschonender Umgang mit den eigenen Möglichkeiten, dann fällt vielen Leuten das ganz, ganz schwer. Und nur als Beispiel, also das finde ich immer sehr bezeichnend, wir haben unser Therapieprogramm an der Klinik so ausgerichtet, dass wir das mit den Patienten zusammen erarbeiten und dann aber auch immer wieder darauf hinweisen, dass sich die Betroffenen auch selber modulieren sollen. Also wenn es ihnen nicht gut geht, dass auch Therapien abgesetzt oder abgesagt werden dürfen beziehungsweise müssen. Und das fällt ganz, ganz vielen Long-Covid-Patienten extrem schwer.
Bevor wir gleich Zeit haben, noch über die Therapie zu reden, würde ich gerne noch einmal über die Frage reden, wer es denn bekommt. Denn Sie deuten ja gerade an, dass es vielleicht eine Prädisposition geben könnte, wenn man vorher besonders unter Druck war und auch besonders viel geleistet hat. Das ist eben ein Grund, warum man es entwickelt.
vielleicht würde ich nicht sagen Grund, aber dass eine hohe Leistungsbereitschaft vor ist ja wie eine vulnerable Phase sozusagen. Das sind auch nicht Menschen, die jetzt sagen, oh Gott, ich bin eigentlich überlastet in meinem Beruf, sondern die machen das gerne. Das ist deren Leben, das ist deren Berufung. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass man auch präventiv denkt. Also wenn ich eine Corona-Infektion jetzt akut durchlitten habe und ich weiß, ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist, dann ist eigentlich erstmal jetzt der erste Appell, achtsam mit sich umzugehen und nicht gleich in dieses Hamsterrad wieder voll einzusteigen.
Das ist danach. Aber die Frage ist ja, wer bekommt es und
genau,
was begünstigt das?
Dass wir ein wirkliches Risikoprofil ausmachen können, das ist leider noch nicht so. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wir haben die und die Vorerkrankung und dann habe ich ein deutlich höheres Risiko für Long-Covid, sondern es scheint wirklich so zu sein, dass dieser Bereich der sehr aktiven, sehr ehrgeizigen Menschen vielleicht ein bisschen mehr dazu neigt, solche Symptome zu entwickeln. Aber man kann auch das nicht wirklich als Risikofaktor beschreiben. Das heißt, ich kann nicht wirklich sagen, der ja, der nein, sondern ich muss wirklich präventiv daran gehen.
Okay, aber das ist wirklich eine Frage, ist das jetzt die Macht des Schicksals? Ich habe ja eben auch in der Einleitung gesagt, würfelt Corona, kann das jeden treffen? Denn insgesamt, wenn ich das richtig sehe, sagen Studien jetzt, jeder achte Covid-Erkrankte entwickelt Long-Covid.
Im Moment muss man wirklich sagen, es kann jeden treffen, wir haben keine Risikostratifizierung. Wir können nur sagen, aus der Erfahrung heraus, wie man möglicherweise manche Symptome günstig beeinflussen kann. Also zum Beispiel über Atemtherapien oder über Pacing von Anfang an, aber auch ganz klassisch auch wirklich eine Akutinfektion ausheilen lassen. Und wenn ich noch Husten habe, zum Beispiel, ist auch Husten ein Symptom, dann bin ich nicht gesund.
Ja. Die Kollegen von der Wissenschaft hatten vor ein paar Wochen herausgearbeitet, dass es durchaus eine Korrelation, einen Zusammenhang gibt zwischen der Schwere und auch der Virenlast, die man am Anfang hatte. Also wie schwer war der Verlauf und der Wahrscheinlichkeit, dass dann Long-Covid nach einer Zeit kommt.
Also da muss man genau gucken, ob sich das so weiterhin bestätigt. Das wäre natürlich eine Überlegung, was so zum Beispiel auch diese Viruspersistenz, diese Hypothese unterstützen würde. Weil wenn ich eine hohe Viruslast habe, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch irgendwo Virusbestandteile persistieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn ich auch einen sehr, sehr schweren Akutverlauf habe, also intensivpflichtig, dann habe ich durchaus andere Folgeschäden, als wenn ich jetzt jemanden habe, der einen akut milden Verlauf hat.
Verstehe. So, und jetzt glaube ich, sollten wir tatsächlich, wenn man es denn nämlich hat, dann beschäftigt man sich, glaube ich, weniger mit der Frage, wo kommt es denn jetzt her und warum ich, sondern vielleicht mit der Frage, wie werde ich das wieder los und was kann ich tun? Sie haben eben schon darauf hingewiesen, schon in der Erkrankung kann man eben präventiv was tun. Man kann mehr atmen, bewusster atmen und mit sich achtsamer sein.
Genau, leider musste ich das auch am eigenen Leibe jetzt nicht nur als Ärztin, sondern eben auch als Betroffene erfahren. Und ich habe gelernt, dass es absolut sinnvoll ist, auch schon in der Akutphase, auch wenn ich keine Beteiligung der Lunge habe, wenn ich selber vielleicht gar nicht merke, dass ich Husten habe, dass doch in der Covid-19-Infektion es häufig so stille Beteiligungen der Lungenfunktion gibt. Und deswegen macht es absolut Sinn, auch schon mal präventiv auf eine richtige Atemabfolge zu achten. Da gibt es diese Übung 47-11 heißt die. Also das heißt, auf 4 Schläge atmet man durch die Nase ein. Das ist wichtig, dass es durch die Nase ist. Dann macht man eine kurze Pause und atmet dann auf 7 Schläge, also deutlich länger, durch die leicht geöffneten Lippen wieder aus.
Was schlägt da? Herzschläge meinen Sie oder was meinen Sie?
Nee, Schläge, also zählen. 1, 2, 3, 4 und dann eben bis 7. Also wichtig dabei ist nicht unbedingt, dass es 4 und 7 sind. Das passt so gerade, das Verhältnis ist gerade ganz gut. Aber wichtig ist, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung, damit die komplette, ich sag mal in Anführungsstrichen, benutzte Luft auch wieder gut ausgeatmet wird und dann wieder genug Platz ist, um auch Frische aufzunehmen.
Und die 11?
Und die 11 ist, dass man das 11-mal hintereinander macht. Das ist eine prima Entspannungsübung, kann man überall machen, ist wirklich mega einfach und führt aber dazu, dass man wirklich sich auf die Atmung konzentriert. Und Atmen ist ja eigentlich was wir nebenbei machen. Also das läuft ja unter der Oberfläche ab sozusagen. Und eben bei Covid-Erkrankten kann da eine Störung auftreten. Und das ist ganz hilfreich.
Das ist hilfreich, wenn man es persönlich gut machen kann. Aber Sie als Ärzteteam, was machen Sie denn in schweren Verläufen auch von Long-Covid? Wie kommt man eben da wieder raus?
Also wir müssen erstmal ganz genau in dem Anamnesegespräch aufschlüsseln, welche Symptome sind jetzt eigentlich primär vorherrschend. Also wir müssen den Wust von Symptomen sozusagen erstmal so ein bisschen sortieren und vor allem auch, was ist jetzt schlimmer beeinträchtigend als was anderes. Und dann gucken wir, häufig arbeiten wir mit verschiedenen Möglichkeiten im Bereich Atemtherapie. Das ist jetzt nicht nur das, was wir eben besprochen haben, sondern da gibt es noch viele verschiedene andere Möglichkeiten. Kann man auch ambulant machen, zum Beispiel, indem man sich einen Physiotherapeuten sucht, der im Bereich Atemtherapie bewandert ist. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir zum Teil Ausdauer- und Krafttraining ergänzen, aber wirklich sehr genau darauf achten, ob wir es mit einer zusätzlichen Fatigue zu tun haben, weil dann müssen wir das Therapieregime ändern und müssen auf verhaltenstherapeutische Ansätze und Fatigue-Schulung wechseln.
Was heißt
also
das zum Beispiel?
Pacing,
Pacing sagten Sie schon ein paar Mal,
genau.
Kann ich mir nichts drunter vorstellen.
Pacing heißt, dass ich wirklich auf meine eigenen neuen Grenzen achte, dass ich wirklich in mich hereinhorche und gucke, kann ich jetzt die Aufgabe, die ich jetzt noch erledigen will, kann ich die jetzt eigentlich wirklich bewältigen oder ist mir das eigentlich zu anstrengend? Also wirklich ressourcenschonend Achtsamkeit üben, aber es hilft zum Beispiel auch, wenn wir wirklich Tagesstrukturierungen festlegen mit den Patienten, dass man wirklich im Vorhinein überlegt, was kann ich jetzt an welchem Tag wirklich realistisch eingeschätzt schaffen und wenn ich dann mal einen guten Tag habe als Patient oder als Betroffener, dann bitte nicht über dieses vorhergesetzte Ziel hinausschießen, weil das bedeutet meistens, dass es im Folgenden dann wieder schlechter wird. Also ganz klare Strukturierungen vom Tagesablauf, ein Plan von Erholungsphasen und ja, auch Haushalt und Kinder und vielleicht Pflege von Angehörigen ist eine Aufgabe und wird nicht nebenbei erledigt.
Kann denn Verhaltenstherapie die Fatigue heilen? Wie ist das überhaupt mit Heilungschancen?
Also Long-Covid ist eine chronische, nicht heilbare Erkrankung. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube fest daran, dass die Wissenschaft und die Forschung weiter vorangehen und wir irgendwann den Marker finden, mit dem wir sozusagen eine schnelle Diagnose haben und dann natürlich auch die Möglichkeiten haben, medikamentös heranzugehen und Medikamente zu entwickeln. Aber
können Sie Marker kurz erklären? Das klingt
Marker,
ja wie
also,
ein Textmarker.
Das sind Dinge, die man im Blut nachweisen kann. Ne? Oh. Also bestimmte Biomarker, also bestimmte Werte, sagen wir es mal so. Mhm. Und die gibt es aber im Moment noch nicht. Aber wir können den Patienten zum jetzigen Zeitpunkt beibringen, wie sie mit der Erkrankung Long-Covid leben können. Also welche Tools wir vielleicht verwenden können, welche Skills, wie man günstig diese Krankheit beeinflussen kann. Aber wir müssen ganz klar sagen, den Schalter umlegen und dass es dann auf einmal nach 3 Wochen oder nach 2 Monaten oder wie auch immer so ist, wie es vorher war, das kann man tatsächlich nicht versprechen. Das ist ein bisschen wie bei einer anderen chronischen Erkrankung. Auch da kann man durch die Lebensumstände, durch verschiedene Verhaltensmuster durchaus das Ganze günstig beeinflussen. Aber unsere Psychologin sagt immer, wir haben auch keinen Zauberstab. Also es ist immer so, dass man selber daran arbeiten muss.
Vielleicht können Teile der Gesellschaft aber einen Schalter umlegen im Kopf, zum Beispiel Arbeitgeber, indem sie ihre Einstellung verändern dazu oder auch die Krankenkassen. Ich weiß gar nicht, wie viel Unterstützung Sie jetzt gerade bekommen in der Behandlung.
Also auf jeden Fall ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesamtgesellschaftlich umdenken, weil es gibt viele, viele, viele Ansatzpunkte, die man sich vorstellen kann. Das geht über die Aufklärung, möglicherweise Aufklärungskampagnen. Das geht darum, wie Arbeitgeber, wie Unternehmen zum Beispiel auch berufliches Gesundheitsmanagement für Long-Covid-Patienten anpassen. Aber es geht natürlich auch darum, Aufklärungsangebote noch mehr auszuweiten, aber auch Schulungsmaterialien auszuweiten. Und da sind natürlich die Krankenkassen jetzt auch gefragt und ich öffne gerne jegliche Tür und Tor, dass wir da auch im Institut mit den Krankenkassen zusammenarbeiten, um einfach niederschwellige Angebote zum Beispiel im digitalen Bereich für unsere Patienten zu realisieren, weil das darf man ja auch nicht vergessen, ein Long-Covid-Betroffener kann jetzt nicht von Pontius bis Pilatus fahren, weil der einfach die Kraft dazu nicht hat, sondern wir werden digitale Möglichkeiten vermehrt nutzen müssen.
Sagt Dr. Jördis Frommhold, die im Oktober ein eigenes Institut für Long-Covid in Rostock gründen wird und dafür eben ihren Job als erfahrene Chefärztin an der Median-Klinik in Heiligendamm gekündigt hat. Ihr Buch heißt Long-Covid, die neue Volkskrankheit. Da kann man eine Menge drin lesen, damit nicht alle gleich bei Ihnen vor der Tür steht, Frau Vormold.
Genau.
Vielen Dank für dieses Gespräch für WDR 5.
Ja, gerne.
WDR 5.